Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Ja, heute in dieser Folge geht es ja um das Thema Rittertugenden. Das sind ja eigentlich zeitlose Werte, ne? Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man ein Ritter sein muss, der mit dem Schwert kämpft oder auf dem Pferd reitet.
Ja, genau. Richtig, Ritterschaft oder Rittertugenden ist ja etwas Zeitloses. Was war denn Ritterschaft eigentlich im ursprünglichen Sinn? Natürlich war ein Ritter ein Krieger von Berittenen, der auf dem Pferd kämpft, kommt eigentlich aus dem Römischen Reich und der einem König diente. Und er sollte sich halt edel verhalten, wie man gesagt hat. Aber es ist so, man wurde nicht unbedingt vom König zum Ritter geschlagen, sondern eigentlich konnte jeder Ritter jemanden zum Ritter schlagen. Aber natürlich ist das sehr sparsam gebraucht worden, weil der Titel wurde nicht leichtfertig vergeben. In der Regel hat man eine Ausbildung schon als Kind zu durchlaufen begonnen, so ab dem 7. Lebensjahr circa, und war dann mehr oder weniger der Knappe eines Ritters. Und so wurde man ausgebildet. Und nicht jeder Knappe wurde ein Ritter, sondern man musste sich auch in der Schlacht bewähren und gewisse Sachen einhalten und können. Und ist man daran gescheitert, dann wurde man zum Edelknappen. Und man hatte auch keine zweite Chance. Also es konnte nicht... Jeder wurde automatisch Ritter, nur hat ursprünglich auch gar nichts zuerst mal mit dem Adel zu tun. Das ist eigentlich eine Auslese gewesen, wenn man so sagen will.
Aber nur aufs männliche Geschlecht bezogen.
Nein, das ist auch wieder ein Irrtum. Natürlich war es nicht so verbreitet. Es gab eigene Organisationen für Ritterfrauen. Es gab in Spanien eine Organisation, die hießen der Orden der Damen von der Axt. Das waren weibliche Ritter auch in Europa gab es weibliche Ritter. Natürlich nicht in dem Ausmaß, es war eher eine Minderheit, aber es war möglich.
Also die haben dann auch tatsächlich gekämpft. Also die,
ja. Und sie wurden natürlich auch ausgebildet, aber ist auch so, wissen ja die wenigsten, die Hauptwaffe des Ritters am Schlachtfeld war die Streitaxt, nicht das Schwert. Natürlich haben auch diese Frauen eine Streitaxt geführt, weil die Streitaxt kann im ganzen Körper sehr wuchtig eingesetzt werden und ist auch eine, wenn man nicht ganz so kräftig ist, auch eine sehr wirkungsvolle Waffe. Aus dem Grund hieß eben dieser Orden der Ritterfrauen, die Frauen der Damen von der Axt. Und ursprünglich war ja Dame, das ist dann später, es gibt ja in England auch heute ja noch, werden ja jemand zum Ritter geschlagen, zum Sir, und das weibliche Äquivalent dazu, eine Frau wird zur Dame. Das ist ja seit Beginn des 19. Jahrhunderts dieser moderne Ritterschlag, der in Großbritannien von der Königin noch durchgeführt wird. Und Dame ist eigentlich das ursprüngliche Äquivalent zum Sir, und beides ist im alten Sinn der Ritter. Eine Frau wurde durch den Ritterschlag zur Dame.
In der heutigen Zeit gibt es das ja nicht mehr so.
In England gibt es das noch für herausfordernde Leistungen, und gibt es nicht mehr so. Aber das, was dahinter steht, das ist nicht auf eine Zeit bezogen. Ritterschaft, wie ich gesagt habe, ein edles Verhalten. Was ist darunter gemeint? Wir kommen zum Teil aus dem asiatischen Raum mit unserer Kampfkunst, mit dem Wing Chun. Dort gibt es den Edlen im Konfuzianismus. Das könnte man in etwa mit unserem Rittertum gleichsetzen. Ein Edler werden, edel in seinem Verhalten, edel in seinem Sein, edel in seinem Denken, edel in seinem Fühlen. Und die Rittertugenden, es sind mehr, aber das sind so die Basis-Rittertugenden, um die es da heute noch geht, die formen einen edlen Menschen. Vielleicht gehen wir jetzt dann zu den sogenannten Rittertugenden.
Ja,
eine davon heißt Mäßigung. Mäßigung hat nichts mit sich kasteien zu tun, das ist damit nicht gemeint, sondern das richtige Maß halten. Was ist das richtige Maß? Angemessen zu handeln. Im Gleichgewicht zu bleiben in seinem Handeln. Nicht eine Situation maßlos zu seinem Vorteil verwenden, sondern Maß halten. Das ist Mäßigkeit. Ich soll mir selber nicht etwas vorenthalten, was notwendig ist. Das hat nichts mit Mäßigung zu tun. Das wäre was anderes.
Also nicht sich selbst kasteien, sondern halt die Mitte, die Balance finden.
Mitte der Balance halten, im Geben und im Nehmen, im Handeln, im Denken, im Fühlen, überall in der Mitte bleiben. Nicht sich so weit aus dem Gleichgewicht bringen, dass man nicht mehr ins Gleichgewicht kommt ohne fremde Hilfe. Dann hat man das eigene Maß verloren. Das ist natürlich für jeden Menschen ein bisschen anders. Ein Mensch kann weit ins Extrem gehen und sich wieder ausgleichen, ein anderer kann es nicht so weit. Das ist die Mäßigung. Das zweite ist die Freigebigkeit. Das heißt nicht, dass ich nach Lust und Laune zu verschenken beginne, das ist damit nicht gemeint. Sondern willig und bereitwillig weiterzugeben. Das bezieht sich nicht nur auf materielle Dinge, das bezieht sich auf etwas, was du kannst, dass du entsprechend den Menschen suchst, an denen du es fähig weitergeben kannst. Denk an eine Firma oder in einer Organisation. Immer wenn du eine Funktion einnimmst, ab diesem Moment musst du auf der Suche nach Rekrutierung der Nachfolge sein. Das ist Bereitwilligkeit, weiterzugeben, freigebig sein. Nicht etwas krampfhaft festhalten und klammern und nicht mehr hergeben wollen. Das gleiche gilt für Besitz. Besitz ist ja etwas, was uns zukommt zur Verwendung, damit wir mit in einer richtigen Weise umgehen. Wir können eigentlich nichts wirklich besitzen. Wir sind sterbliche Wesen. Wir können es im Prozess unseres Lebens vielleicht sinnvoll verwenden. Es ist uns in die Verantwortung gegeben, aber besitzen können wir eigentlich gar nichts.
Ja, und auch Wissen und Können weitergeben,
genau.
Direkt Profit oder ohne direkt damit was zu verdienen oder was sofort dafür zu bekommen, sondern auch so.
Aber auch im richtigen Zusammenhang an die richtigen Menschen weiterzugeben. Es ist ja sinnlos, etwas jemandem zu geben, der damit nichts anfangen kann. Das ist damit auch gemeint, also Freigebigkeit. Aber dass man freigebig gibt und dass man bereitwillig gibt und immer bereit ist, es an das nächste Glied in der Kette weiterzugeben und auch aktiv daran arbeitet, dass es möglich ist. Der dritte Punkt, Anstand. Anstand, was heißt Anstand?
Ist vieles, du hast die Ethik auch, Ethik, Moral, so ein bisschen Ethik.
Moral eigentlich nicht, Ethik schon, weil Moral ist für mich nichts Endgültiges, sondern eine zeitgemessene Übereinkunft, wie wir miteinander uns in allen möglichen Bereichen verhalten, ganz zeitlich bezogen. Aber Anstand ist was anderes, ist natürlich eine Korrektheit. Was heißt korrekt sein? Damit korrekt sein heißt, dass ich einen Menschen korrekt behandle, im Geben und Nehmen korrekt behandle, dass ich ihn nicht ausweite, dass ich ihn nicht ausbeute, dass ich ihn nicht benütze, sondern dass ich fair zu ihm bin. Unter allen Umständen. Und wieder, dass ich angemessen in meinem Handeln bin, dass es im Gleichgewicht ist. Natürlich eine Höflichkeit. Die Höflichkeit geht heute ein bisschen vor, was sehr schade ist, weil es geht damit Qualität zwischen den Menschen verloren.
Was meinst du, woran liegt das?
Das liegt daran, dass man in der heutigen Zeit zu sehr in die Form geht. Wir leben so an der Schwelle und die Welt ist sehr materialistisch, wenn wir es mal so sagen. Sie tut so, als würde es nur die Materie geben. Und wenn es nur die Materie gibt, da kommen wir später noch bei einer anderen, bei der Würde dazu, dann verobjektiviert man den Menschen, dann macht man ihn zum Ding, ohne dass einem bewusst ist, obwohl man ganz anders redet, dann wird er zum Objekt, das verwaltet wird. Und dann behandle ich ihn nicht mehr anständig. Weil ein lebendiges Wesen, ein menschliches Wesen, ist kein Objekt. Und es ist nicht ein Ding, das verwaltet werden sollte und verwaltet werden kann. Wir brauchen natürlich eine sinnvolle Verwaltung für das Zusammenleben, eine Organisation, aber wir als menschliche Wesen sind keine Objekte. Und wenn wir keine Objekte sind, dann haben wir höflich miteinander umzugehen. Das heißt, auch mit jemandem, mit dem ich Streit liege, kann ich höflich sein. Das nennt man Gesprächskultur. Das nennt man Diskussionskultur. Auch zu meinem Feind kann ich höflich sein. Aus dem kriegt's ja auch sowas. Gibt's ja für Auseinandersetzungen im Krieg, gibt's ja eigentlich Übereinkünfte, was man tut und was man nicht tut. Okay, daran hält man sich heute auch nicht mehr. Man wird unhöflich in allen Belangen. Damit wird der Umgang unglaublich grob. Auch wenn die Sprache vielleicht ganz weich wird, aber der Umgang wird unglaublich grob, der dahinter steht.
Ich glaube aber auch, dass mit einem Punkt ist, dass die Leute einfach überreizt sind, dass sie zu viel haben, zu viel, ja, nicht mehr so widerstandsfähig sind, dass sie zu wenig aushalten. Und das kommt auch noch mit dazu, dass sie zu viele Eindrücke, zu viele Informationen verarbeiten müssen, zu vieles parallel läuft und dadurch dann auch so ein mentaler, psychischer Stress entsteht auch.
Mhm. Sicher auch ein Faktor. Auf jeden Fall, ja. Mhm.
Also Anstand.
Anstand, Tapferkeit.
Ja,
Tapferkeit. Was ist Tapferkeit? Tapferkeit hat natürlich mit Mut zu tun, zu dem später auch noch kommen, ist auch eine Tugend. Unerschrocken sein. Sich bedrohlichen Situationen Schwierigkeiten zu stellen. Kein Opfer zu sein.
Mhm.
Sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Nämlich mit dem, was man hat und sie positiv zu bewältigen, optimistisch zu bewältigen, weil Herausforderungen im Leben, wir müssen dem Leben tapfer gegenübertreten. Das Leben ist keine Blumenwiese. Da brauchen wir uns nur die Natur anschauen. Natürlich ist eine Blumenwiese schön, aber was passiert innerhalb dieser Blumenwiese?
Fressen und gefressen werden.
Genau. Das heißt nicht, dass das allgemeine Grundgesetz der Natur ist, aber wir müssen dem Leben mutig gegenübertreten, weil das Einzige, was sicher ist, ist der Tod, der uns erwarten wird in diesem Schauspiel, in dem wir drinnen sind. Und dem können wir nur tapfer begegnen, indem wir ihn uns stellen. Nur so können wir auch in der richtigen Weise damit umgehen. Nur so kann ich auch jeden Moment meines Lebens, meines Daseins schätzen. Und das ist eine Rittertugend, dass ich das Leben schätze, dass ich jeden Moment, der mir gegeben ist, schätze. Weil jeder Moment ist eine Chance, dass ich edler werde, dass ich bewusster werde, dass ich mehr Einsicht in die Gegebenheiten kriege. Und auch. Wir alle sind geboren, um Ritter zu sein.
Und auch wachsen wollen, sich verändern wollen, sich anpassen wollen. Gibt ja viele, die sich an Veränderungen nicht anpassen wollen und dann das Neue bekämpfen und am Alten krampfhaft, am Überholten festhalten.
Genau.
Aus Angst vor Veränderung, aus Angst, sich selber verändern und anpassen zu müssen.
Und damit kann man nicht, mehr kann man gar nicht gegen die Natur stehen, weil die Natur oder auch alles, was existiert, ist im permanenten Prozess der Veränderung. Um wieder so eine kleine Gewehrschleife zurück zu unserer Kampfkunst, dem asiatischen Bereich, denkt man das Buch der Wandlungen. Was wird dort beschrieben? Dieser permanente Umformungsprozess, die Wandlungen, die fortlaufen. Und in diesem Prozess kann man Einsicht kriegen. Man kann diese Umkipppunkte zu erkennen beginnen, wohin sie kippen, um sie zu verwenden, um mit ihnen mitzugehen. Dann sind wir schon beim nächsten, bei der Würde des Menschen. Da sind wir bei dem, Würde des Menschen ist, der Mensch ist kein Objekt. Sobald ich ihn zum Objekt in irgendeiner Form mache, nehme ich ihm jede Würde. Der Mensch ist kein Objekt. Und
gib mal ein Beispiel, wo das gemacht wird. Du hast ja vorhin eben schon sowas angesprochen in die Richtung, wo wird ein Mensch zum Objekt gemacht aktuell?
In unserer Gesellschaft praktisch überall. Es wird das Gegenteil behauptet, aber zu einem Objekt gemacht, das mehr oder weniger instrumentalisiert wird, das auf die Art eigentlich degradiert wird. Der Körper. Der Körper ist, als wäre es wie eine Maschine, als wäre es ein Ding, okay? Als wäre es ein Ding, das man behandelt. Nein, es ist ein lebendiges Wesen, das
im Prozess. Man hat ein Problem, eine Krankheit und man lässt Ersatzteile dann einsetzen oder Sachen austauschen oder Symptome bekämpfen.
Oder kaum, dass du mit Strukturen in Berührung kommst, dann wirst du überall zu einer Art von, aus meiner Sicht so eine Art von Ding.
Mhm.
Es wird so getan, es wird so einen fixen Zustand des Menschen geben, den man verwaltet. Es gibt keinen fixen Zustand des Menschen. Und der Mensch kann nicht verwaltet werden. Die Struktur, in denen er zusammenlebt, kann verwaltet werden. Aber der Mensch kann nicht verwaltet werden. Der Mensch ist weit darüber hinaus, das, was wir aus meiner Sicht, wenn wir den Menschen zu einer rein materiellen Sache machen, dann beginnen ihm die Würde zu nehmen. Der Mensch ist viel mehr. Was alles ist, davon haben wir noch gar nicht den kleinsten Schimmer. Und indem wir ihn auf das reduzieren, was das durchschnittliche Verständnis des Menschen ist, beginnen wir ihm alles zu nehmen, was er ist und sein könnte.
Man sagt ja zum Beispiel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein Schwerstkrimineller ist, ein Mörder, der kommt ins Gefängnis, der muss trotzdem menschlich behandelt werden. Sagt, ihm Essen und Trinken gibt und dass er trotzdem wie ein Mensch behandelt wird.
Strafe heißt ja, dass man seine Handlungsfähigkeit einschränkt, aufgrund von dem, was er getan hat. Nicht seine Würde. Das sind zwei verschiedene Sachen. Er hat nicht mehr die gleichen Freiheiten. Je schlimmer seine Tat war, desto mehr eingeschränkt ist seine Freiheit des Handelns, aber nicht seine Würde als Mensch. Er muss immer noch die Möglichkeiten haben, an sich zu wachsen. Das darf ich ihm alles nicht entziehen. Er muss all das haben, was ein Mensch im Minimum braucht, um ordentlich existieren zu können. Und man muss ihm die Chance geben, dass er Einsicht kriegt und dass er sich verändert. Man darf ihm nicht seine Würde nehmen.
Mhm.
Das ist sein jetziger Zustand, aber er ist immer noch Mensch mit all seinen Möglichkeiten und Potenzialen, diesen inneren Potenzial. Aber wenn ich einen Menschen zum Ding mache, dann nehme ich ihm alle inneren Potenziale weg. Und wenn ich in einem Raster eine Kategorie reingebe, das Kategorisieren der Menschen, sie in Kategorien reingeben, mit einer Sache kommt ihr Mensch in eine Schublade rein, nur weil vielleicht eine Sache, die in diese Schublade passt. Ich könnte vielleicht eine Sache finden, das in jede andere Schublade auch passen würde. Aber ich kategorisiere ihn dort ein. Ich nehme ihm jede Würde auf diese Art. Und mir eigentlich auch, weil ich das tue. Unritterlich bis zum geht nicht mehr.
Mut. Wie unterscheidet sich Mut von Tapferkeit? Ich bin ein bisschen unter Zeitdruck.
Tapferkeit ist Handeln. Mut ist ein Zustand. Mut ist der Grundzustand, ein Gemütszustand der Entschlossenheit.
Ja.
Man traut sich, etwas zu wagen. Das ist diese Grundeinstellung, die man dem Leben gegenüber braucht. Weil Leben heißt Risiko. Leben ohne Risiko existiert nicht. Nehme ich alles Risiko weg, nehme ich alle Entwicklungsmöglichkeit weg. Natürlich muss ich damit sorgsam umgehen.
Mhm.
Mit Unsicherheiten umgehen. Ja, natürlich, ich kann nicht alle Unsicherheit aus Leben entfernen. Dann komme ich ja in eine leblose Welt hinein. Sondern ich muss mutig sein. Es ist natürlich, ist ein Geschwisterchen von der Tapferkeit. Aber ich muss mich dem Leben mutig stellen, den Herausforderungen. Als Grundeinstellung. Ich darf nicht versagen, weil das Leben dauernd Schwierigkeiten bietet, weil es dauernd Gefahren gibt, weil es dauernd Risiko gibt, weil dauernd etwas Unerwartetes auftritt. Das ist die verkehrte Einstellung. Mhm. Eigentlich beschreiben diese Grundtugenden des Ritters eine ganz moderne Form von Mindset.
Mhm.
Von einem Menschen, der verantwortungsvoll, produktiv, innovativ, kreativ in dieser Welt tätig ist und daran wächst.
Der an seiner Persönlichkeit feilt und seinen Charakter veredelt und immer weiter schaut, wie kann ich mich verbessern, optimieren.
Und dabei schaut, dass auch sein Umfeld dementsprechend ist und gesundet und immer besser wird.
Mhm.
Nicht nur er alleine, weil er kann es gar nicht alleine, wenn er braucht das gesunde Umfeld, das er erzeugt.
Mhm.
Die Wirkung, die von ihm ausgeht. Also Ritterschaft ist etwas Zeitloses und Ritterschaft ist etwas, was allen Menschen möglich ist und eigentlich jedem Menschen zusteht.
Mhm. Also einfach für sich die einzelnen Begriffe nochmal überdenken und schauen, ja, inwieweit man ja an dem Ideal dran. Aber oder arbeitet, ja. Ja, zu dem Mut ist mir gerade noch ein Zitat eingefallen von Sa'di. Tief im Meer sind unermessliche Schätze verborgen. Wenn du aber Sicherheit suchst, dann bleib am Ufer.
Genau, ja. Gutes Abschlusszitat.
Weil wenn man mutig ist, dann traut man sich vielleicht auch mitten aufs Meer und auch vielleicht ein bisschen tiefer zu gehen.
Ja. Ja. Und man legt sich die Fähigkeiten zu, dass man sich das auch trauen kann.
Ja. Ja, sehr schön. Interessant. Ja. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Also, tschüss.